das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen, die heute erfreulicherweise mal mit einer guten Nachricht beginnen. Ein halbes Jahr lang waren zwei Deutsche auf den Philippinen Geiseln der islamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf. Der 72-jährige Mann und seine 55 Jahre alte Partnerin sind wieder in Freiheit, nach einem 6-monatigen Martyrium. Mitte April entführen die Extremisten die beiden Deutschen beim Segeln vor der philippinischen Insel im Südchinesischen Meer. Die Kidnapper quälen die Verschleppten und drohen mehrfach, ihre Gefangenen zu töten. Heute dann die Erlösung. Auf der Insel Jolo werden die beiden Deutschen freigelassen. Ob dabei Lösegeld geflossen ist, ist derzeit noch unklar. Die Abu Sayyaf-Terroristen hatten umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro gefordert und ebenfalls zur Bedingung gemacht, dass Deutschland den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak nicht unterstützen soll. Reinhard Becker im Hauptstadtstudio. Weiß man denn in Berlin schon Einzelheiten, wie diese Freilassung der Geiseln vor sich gegangen ist?
Man weiß sie möglicherweise, aber man spricht nicht drüber. Aber es gibt natürlich andere Quellen. Also die beiden sind erstmal ärztlich untersucht worden. Nach ihrer Freilassung befinden sich in der Obhut der deutschen Botschaft in Manila, werden dann in den nächsten Stunden wohlmöglich ausgeflogen. Und inzwischen hat sich ein Sprecher von Abu Sayyaf, der nennt sich Abu Rami, zu Wort gemeldet und hat gesagt, etwa 3 Stunden vor Ablauf des Ultimatums habe es einen Anruf gegeben und da wurde ihnen die Zahlung des Lösegelds in Aussicht gestellt, und zwar in 2 Tranchen. Und deshalb hätten sie auch das Ultimatum nochmal verlängert. Und Abu Sayyaf sagt, das Lösegeld ist gezahlt worden. Dazu gibt es aber, wie eigentlich immer in solchen Fällen, von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt keine Bestätigung.
Reinhard, wenn dieses Lösegeld, oder stellen wir das mal, wirklich so geflossen sein sollte, macht man sich da nicht für andere potenzielle Geiselnehmer erpressbar?
Ja, genau. Und das ist der Punkt, warum es grundsätzlich immer heißt, die Bundesregierung ist nicht erpressbar, warum es auch nie irgendeine Stellungnahme, Bestätigung oder Ähnliches in diesen Fällen gibt. Es sind ja schon mehrfach, zumindest nach Angaben der Entführer, große Lösegeldsummen geflossen. Es sind ja auch viele Millionen geflossen. Und das ist die eine Angst, dass es Nachahmer gibt, dass man sich erpressbar macht. Die andere ist natürlich, dass diese Entführer, diese Terroristen, sich mit diesem Geld eben Waffen für ihren Kampf besorgen.
Vielen Dank, Reinhard Becker, für diese Informationen nach Berlin. Die Gewerkschaft der Lokführer läuft Amok, sagt die Bahn. Die GDL keilt zurück, dann verhandelt ihr endlich um die Inhalte. Das Ergebnis jedenfalls wird sein, ab morgen früh 2 Uhr bis Montagmorgen 4 Uhr wird der Zugverkehr weitestgehend lahmgelegt sein. Auch viele S-Bahnen stehen still. Und das bei Feriengewinn in 7 Bundesländern und im Ferienende in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, Tausende werden nicht reisen können oder sie werden unterwegs stranden, wenn sie noch nicht am Ziel sind. Normalerweise sind in Deutschland Tarifverhandlungen und auch mal ein Streik dazwischen kein wirklicher Aufreger. Dieser Streik allerdings, der hat das Potenzial zu richtig lautem Krach. Esther Neumeier.
Zumindest sie hat die Ruhe weg, wenn unter ihr schon wieder Streik aufleuchtet. Seit dem Mittag fahren die Züge erneut nach einem Notfallplan. Im Einsatz verbeamtete Lokführer, die dann auch morgen und am Sonntag sicher arbeiten. Die Bahn hofft so, 30% des Verkehrs aufrechterhalten zu können. Aus der DB-Konzernzentrale hieß es am Vormittag, ein Amoklauf der GDL sei das. Die Gewerkschaft solle den Streik absagen. Am frühen Nachmittag dann gab es, trotz der Verärgerung, wohl auch als Zeichen für die Kunden, ein neues Angebot.
Wir möchten mit der GDL sprechen über alle Themen, nicht nur über die Tarifbedingungen der Lokomotivführer, sondern auch für Zugbegleiter. Klar ist aber auch, es darf im Unternehmen keine Tarifkonkurrenz geben. Wir fordern die GDL eindringlich auf, zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Und wir haben sie eingeladen zu Verhandlungen an diesem Sonntag.
Das neue Angebot sieht unter anderem insgesamt 5% mehr Lohn vor bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Aber ausschließlich für Lokführer. Das reicht der GDL nicht. Sie möchte eigenständig für das gesamte Zugpersonal einen Tarifvertrag verhandeln. Nein, sagt dazu die große Bahngewerkschaft EVG, die bisher die Zugbegleiter vertritt. Zwei Konkurrenten, die sich nicht einig werden. Und weil die Bahn auf keinen Fall unterschiedliche Tarifverträge für eine Berufsgruppe möchte, ist sie auch schuld am Streik. So sieht's zumindest die GDL.
Die haben einen einzigen Punkt zu entscheiden. Tarifpluralität oder Tarifeinheit. Alles andere ist Schauspiel oder Schaum drumherum.
Jetzt sind die Lokführer am Zug. Ob die GDL am Sonntag zu einer neuen Verhandlungsrunde kommt und ob der Streik doch noch abgesagt wird, dafür gibt es allerdings bisher keine Signale.
Arndt Breitfeld steht jetzt für uns im Berliner Hauptbahnhof. 50 Stunden, das ist eine Menge Zeit, will die GDL streiken. Was konnten Sie denn beobachten? Was sagen die Kunden denn jetzt gut 4 Stunden vor diesem Streikbeginn?
Naja, so langsam kehrt so ein bisschen Ruhe ein, aber den ganzen Tag über herrschte hier am Berliner Hauptbahnhof richtige Aufbruchsstimmung. Also einerseits Berliner und Brandenburger, die ihre Herbstferien früher anfangen wollen, die dem Chaos morgen entgehen wollen. Und andererseits Touristen, die früher aufbrechen, die gesagt haben, wir haben Angst, dass wir morgen nicht nach Hause kommen mit den Zügen. Die Güterzüge, der Güterverkehr wird schon seit dem Nachmittag bestreikt. In der Nacht folgt dann der Regional- und Fernverkehr. Und auch jetzt sind die Auswirkungen des Streiks schon zu spüren durch die Änderungen der Bahnen. Also die haben ja schon die Fahrpläne verändert, um diesem Streik etwas entgegenzuwirken. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die GDL das Angebot der Bahn doch noch annimmt, weil da eben wohl nicht die Rede ist von einem eigenen Tarifvertrag. Das ist ja die Hauptforderung. Es wird morgen also definitiv zu vielen Zugausfällen kommen bis zu 70% etwa und betroffen werden wohl auch die meisten Sonderzüge sein für die Fußballfans, die eigentlich zu den Bundesligaspielen gebracht werden sollten. Also auch die sind dann betroffen. Und mit diesen Eindrücken hier vom Berliner Hauptbahnhof wieder zurück zu Thomas Roth.
Ja, Arndt Breitfeld, vielen Dank aus dem Berliner Hauptbahnhof kurz vor dem Streik. Rund 24 Stunden lang ging die Hoffnung um in Europa. Die Hoffnung nämlich, dass durch die mehrfachen Gespräche der Kanzlerin mit dem russischen Präsidenten Putin auf dem Gipfel in Mailand eine Friedenslösung für die Ukraine erreicht werden kann oder dass man ihr wenigstens ein erhebliches Stück näher kommt. Diese Hoffnung hat offenbar getrogen. Gemeinsam mit anderen europäischen Regierungschefs erreichte Merkel zwar in ein paar Detailfragen kleine Fortschritte, aber der große Durchbruch in Richtung Befriedung des Ukraine-Konflikts blieb aus. Das bedeutet aber auch, dass die EU-Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben. Entspannung sieht anders aus. Aus Mailand, Bernhard Wabnitz.
Es lag eine lange Nacht hinter Präsident Putin, als er heute Vormittag zum europäisch-asiatischen Gipfel kam. Die Ukraine-Krise belastet die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Sie gilt vielen der 50 Staats- und Regierungschefs, die in Mailand zum europäisch-asiatischen Gipfel zusammenkamen, als ärgerliches Hindernis. Denn, so die gemeinsame Überzeugung heute, Asien und Europa werden sich wirtschaftlich, infrastrukturell und politisch weiter vernetzen. Es kam auf den Blickwinkel an heute in Mailand, ob man alleine schon die Teilnahme Putins am Gipfel als Erfolg wertete, wie der italienische Ministerpräsident Renzi. Immerhin hatte er auch den ukrainischen Präsidenten Poroschenko eingeladen und mit Putin zu einem Gespräch am Morgen zusammengeführt. Am Frühstückstisch wurde Putin deutlich gemacht, dass man von ihm klare Signale, die Krise zu beenden, erwartet. Allein in der Nacht hatte Bundeskanzlerin Merkel von 23 Uhr bis fast gegen 2 Uhr früh eindringlich mit Putin gesprochen. Am Mittag nannte Merkel Putins Verhalten enttäuschend.
Diese Gespräche kreisen natürlich im Wesentlichen um die Lösung der Konflikte mit der Ukraine. Hier kann ich keinerlei Durchbruch bis jetzt erkennen. Wir werden noch weiterreden. Wir haben in einigen Detailfragen durchaus Annäherungen. Aber der zentrale Punkt ist, ob die territoriale Integrität der Ukraine wirklich geachtet wird.
Doch aufgeben wollte man in Mailand noch nicht. Und am Nachmittag gab es noch einmal den Versuch, Putin vor Waffenstillstand, Wahlen und Grenzkontrollen zu überzeugen. Auch er wolle keinen eingefrorenen Konflikt, erklärte Putin. Dann soll er doch Kontrollen zulassen, war die Antwort von Frankreichs Präsident Hollande. Frankreich und Deutschland haben ja schon angekündigt, der OSZE Drohnen zur Verfügung zu stellen. Das muss schnellstmöglich umgesetzt werden. Beim Abschied am Abend gab es doch noch ein Signal von Putin. Es gebe zumindest für die Wintermonate eine Einigung mit der Ukraine über zuverlässige Gaslieferungen. Finanzielle Probleme müssten auf europäischer Ebene gelöst werden. So käme man einer Lösung der Ukraine-Krise näher. Eine überraschende Wende nach einem langen Tag.
Vor einem halben Jahr sind in Nigeria mehr als 200 Mädchen von Islamisten entführt worden. Und jetzt gibt es Hoffnung, dass die Geiselnahme beendet werden könnte. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die nigerianische Regierung hat nach eigenen Angaben mit der Islamistengruppe Boko Haram eine Waffenruhe vereinbart. Offenbar soll nun auch über die Freilassung der entführten Schülerinnen gesprochen werden. Die Terroristen hatten im April insgesamt 276 Mädchen verschleppt. Einige von ihnen konnten später fliehen. In Deutschland sollen gewaltbereite Islamisten künftig durch den Entzug des Personalausweises an der Ausreise gehindert werden. Das haben die Innenminister von Bund und Ländern in Berlin beschlossen. Hunderte deutscher Islamisten sollen sich bereits in Syrien und im Irak aufhalten. Befürchtet wird, dass sie nach ihrer Rückkehr Anschläge verüben könnten.
Zwei deutsche Islamisten kämpfen in Syrien, zu sehen auf diesem Propagandavideo der radikal-islamischen Terrormiliz IS. Stolz posiert einer der beiden neben einem Berg von Leichen. Rund 450 Islamisten aus Deutschland sind inzwischen in die Kampfgebiete Syriens und des Irak gereist, viele über die Türkei, denn da reicht der Personalausweis. Das will der Bundesinnenminister nun unterbinden mit einem Ersatzausweis für Verdächtige, der nur in Deutschland gilt.
Im Bereich des Kampfes gegen den Terrorismus und die Auswirkungen auf Deutschland haben wir einen vollen Schulterschluss zwischen Bund und Ländern festgestellt.
Gar nicht einig war man sich dagegen in der Flüchtlingspolitik, denn hier fordern die Länder mehr Geld vom Bund.
Wir brauchen Integrationskonzepte, wir brauchen Unterbringung. Bisher machen das die Länder und die Kommunen ganz alleine. Man kann nicht Solidarität verkünden als Bund, man muss sie auch leisten.
Über die Verteilung der Kosten werden Bund und Länder kommende Woche weiter verhandeln auf einem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt.
Der Bundestag hatte den ersten Schritt zur Pflegereform beschlossen. Damit steigen ab Januar sowohl die Beitragssätze als auch die Leistungen. Unter anderem sollen pflegende Angehörige stärker durch ambulante Dienste entlastet werden. Außerdem wird ein Vorsorgefonds eingerichtet. Damit soll ein Finanzpolster geschaffen werden, bis geburtenstarke Jahrgänge pflegebedürftig werden. In München stehen seit heute zwei Top-Agenten aus dem früheren Jugoslawien vor Gericht. General Perkovic und der ehemalige Geheimdienstchef Mustac. Sie sind wegen Beihilfe zum Mord an einem kroatischen Dissidenten vor 31 Jahren angeklagt. Der Fall reihte sich ein in eine Serie von Morden an Exilkroaten in Deutschland.
Uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Seit zwei Tagen wurde uns für das Wochenende eine Rückkehr des Sommers, eine Rückkehr des Sommers angekündigt. Claudia, Frage. Bleibst du dabei?
Ja, Thomas. Gut. Wunderbar, dass ich das auch mal sagen kann. Prognose hat bisher gehalten und es wird auch am Wochenende schön mit ganz kleinen Schönheitsfehlern. Das sehen wir jetzt hier an der Sonnenscheindauer für morgen und übermorgen. Der Norden bekommt nicht ganz so viel Sonne ab über Schleswig-Holstein und auch so die Nordsee- und Ostseeinseln ziehen dichtere Wolken sowohl morgen als auch übermorgen. Sonst verbreitet 6 bis 10 Stunden Sonnenschein. Insgesamt im Norden etwas kompaktere Wolken. Trotzdem kommen wir da dann noch auf 2 bis 6 Stunden morgen. Und dieser Streifen, wo die Sonnenscheindauer doch ein bisschen geringer ist, die wird am Sonntag noch ein bisschen kleiner. Also viel Sonne für alle und da, wo die Sonne lange Zeit scheint, auch ziemlich warm. Jetzt in der Nacht ziehen letzte Schauer nach Nordosten ab, dann lockert's auf, vor allem im Süden, Donau entlang. Aber auch am Bodensee und Rhein kann es dicken Nebel geben. Die Temperaturen gehen bis zurück unter diesen dichten Wolken auf 14 bis 10 Grad, sonst sind es 7 bis 9 Grad. Morgen Vormittag dann. Schon nach Süden hin viel Sonnenschein, abgesehen von ziemlich zähen Nebelfeldern. Im Norden ziehen etwas dichtere Wolken durch. Im Laufe des Nachmittags ziehen die sich dann noch so ein bisschen Richtung Nord- und Ostsee zurück, sodass also auch von der Nordsee rüber bis in den Norden Brandenburgs die Sonne ab und zu dabei ist. Im Süden lockert der Nebel auf und auch da wird es dann freundlicher. Und warm vor allen Dingen. Bis zu 25 Grad so im Raum Stuttgart. Nach Norden unter den etwas dichteren Wolken 16 bis 19 Grad. Der Wind dazu spielt keine große Rolle kommt schwach aus südlichen Richtungen. Sonntag wird es dann nochmal ähnlich schön mit ein paar kompakteren Wolken im äußersten Norden. Da, wo Dänemark nicht weit ist, fallen vielleicht ein paar Tropfen. Ansonsten aber passiert nicht viel. Montag dann deutlich kühler, wechselhafter. Da fallen immer mal wieder Schauer und im Laufe der nächsten Woche gehen die Temperaturen dann deutlich nach unten. Und dann haben wir die Werte, die jetzt für Mitte Oktober normal sind, 13, 14 Grad.
Ja, aber ich habe gerade gehört, den Schlüsselsatz, Claudia, viel Sonne für alle. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Genau. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war's von uns hier. Im Ersten geht es weiter mit einem Krimi aus der Reihe Polizeiruf 110. Im Nachtmagazin erwartet Sie Susanne Stichler ab 1 Uhr. Und die nächsten Tagesthemen, die gibt's natürlich morgen. Kommen Sie gut durch die Nacht. Thank you.